HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Welcome to the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny.
Wenn ich meine Geschlechtereinführung bei uns am Fachbereich in der Politikwissenschaft gebe, dann trägt meine Präsentation immer den Titel Gender makes the world go round.
Lange, lange sind wir nicht am Ende der Emanzipation. Wir sind mittendrin.
Wir erleben auf jeden Fall eine neue Ebene von Thematisierung.
Kinder selber fragen ganz früh, was wir eigentlich meinen, wenn wir immer nur die männliche Anrede benutzen. Und erst da wurde mir klar, dass wir nach wie vor immer nur mitgemeint sind und dass das auch wirkliche Auswirkungen hat auf die Art, wie wir Männer und Frauen betrachten.
Ich habe bisher, und ich gelte ja durchaus als eine emanzipierte Frau, noch nie den Eindruck gehabt, dass ich mit dieser Hymne nicht gemeint wäre.
Ich rate immer, es mal auszuprobieren und es selbst festzustellen, was es an Veränderungen macht, wenn beide Geschlechter angesprochen werden. Ja, ob es auch in der Wahrnehmung was verändert.
This is a watershed moment.
Dies ist ein Wendepunkt für uns alle, um zusammenzustehen, uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen. Ich habe 40 Jahre auf diese Diskussion gewartet.
Heute Morgen vor dem Hessischen Rundfunk. Zwei Kolleginnen verteilen Flugblätter vor dem Funkhaus. Sie wollen mir erst gar keins geben, das sei nur für Frauen. Doch für mich ist es dienstlich relevant. Schließlich moderiere ich heute eine Sendung zum Internationalen Frauentag. Also hier ist es. Die Gewerkschaft Verdi lädt alle Frauen zu einem Getränk nach Wahl ein. Also gut, dafür auch auf kann ich verzichten. Ich habe eh keine Zeit heute. Und die nächste Kollegin, die dieses Flugblatt in die Hand bekommt, hat auch keine Zeit. Und sie kommentiert es mit den Worten, ja, das war mal ein sehr wichtiges Thema, aber heute ist das doch längst erledigt. Ist es das? Die Idee für den Internationalen Frauentag hatte die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schon im Jahr 1910. Damals lebten wir in einer anderen Welt, da gab es noch nicht mal das Wahlrecht für Frauen. 1975, im Internationalen Jahr der Frau, richteten die Vereinten Nationen zum ersten Mal am 8. März eine offizielle Feier aus. Zwei Jahre später wurde dann die UNO-Resolution zum Tag der Frauen verabschiedet. Auch das ist schon über 40 Jahre her. Wie hat sich die Welt seitdem verändert? Rasant. Schön wäre es, wenn man einfach mal entspannt die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte feiern könnte. Die gibt es doch ohne Zweifel. Aber daraus wird auch dieses Jahr wieder nichts, denn jetzt gibt es diese MeToo-Debatte und einen neuen Streit um die Political Correctness. Unser Eindruck ist, die Atmosphäre zwischen den Geschlechtern ist arg vergiftet und das wollen wir nicht. Deshalb heißt unsere Sendung heute von Hymnen und Höschen, Buntes zum Frauentag. Das muss man sich mal vorstellen. Im 21. Jahrhundert gibt es tatsächlich vergewaltigungsfeste Jogginghosen, damit Frau im Wald angstfrei laufen kann. Dazu gleich mehr. Deshalb fragen wir auch jetzt, wie fühlen sich eigentlich Frauen heutzutage am Weltfrauentag in Zeiten der MeToo-Debatte? Dazu Diana Sulfogari. Sie hat schon als Kind die ersten Erfahrungen mit diesem Thema machen müssen.
Beim ersten Mal tut es noch weh.
Uiuiui, da ist aber Leben in der Bluse. Du musst einfach weghören. Das sind doch nur blöde Bauarbeiter. Die können aus der Grube den Frauen unter den Rock gucken. Oder vom Gerüst aus in mein T-Shirt und beurteilen, ob da Leben drin ist. War übrigens nicht. Ich trug Kindergröße 146. Eine Elfjährige mit Brille und Zahnspange. Ich heulte, schrieb seitenlang ins Tagebuch, ging Umwege, wenn irgendwo ein Gerüst aufgestellt wurde. Wieso dürfen die das? Selbst meine feministische Mutter war der Meinung, dagegen sei nichts zu machen. Nur kommentieren und hinterherpfeifen ist nicht verboten. Bis heute. Die 10-jährige Tochter einer Freundin sagt, dass es jetzt Kinder-BHs gibt, extra für kleine Mädchen. In Bibis Beauty Palace Pink oder in Bauarbeiter Blickdicht Bleu? Ich erzähle ihr, dass die Generation ihrer Oma BHs öffentlich verbrannt hat, weil Frauen damals, vor 50 Jahren, noch die Erlaubnis des Ehemanns brauchten, wenn sie arbeiten wollten, weil Frauen nicht einmal über ihren Körper bestimmen durften und es nach dem Gesetz sogar okay war, wenn der Ehemann sie prügelte und vergewaltigte. Die Frauen, die BHs verbrannten, wurden Emanzen geschimpft. Deshalb nannten sie ihre Zeitung Emma. Die 10-Jährige lacht und will lieber wissen, was der Bleistifttest ist. Kommt nach, Kinder-BH. Wenn du 15 bist und dich daran gewöhnt hast, dass andere dich nach deinem Aussehen beurteilen, dann fängst du selber an und fragst dich allen Ernstes, ob die neuen Brüste womöglich schon hängen, wenn der Bleistift, den du drunter klemmst, nicht zu Boden fällt. Die breitbeinigen Typen in der U-Bahn, die nur in Begleitung ihrer Bierdose auftreten, oder die Kerle, die vor dem Shop mit den Sportwetten herumlungern, die werden in jedem Fall pfeifen. Egal, ob du groß und schlank bist oder klein und kurvig. Wolf Whistling heißt das auf Englisch. Das Urban Dictionary erklärt, häufig genutzt von sexuell frustrierten Männchen, um die Aufmerksamkeit der Weibchen zu erlangen. Keine empfehlenswerte Flirtmethode. Catcalling ist der Oberbegriff für alle Formen der unerwünschten Anmache in der Öffentlichkeit. Xx, Ficky Ficky.
Geiles Heck. Dich würde ich gerne mal so richtig.
Nun hab dich doch nicht so. Lach doch mal, du frustrierte Zicke. Du bist mir sowieso zu hässlich. Die vermeintlichen Komplimente schlagen schnell in Beleidigung um. Das wäre dann auch nach deutschem Gesetz ein Tatbestand, den Frau anzeigen kann. Obszöne Gesten, Nachlaufen, sich in den Weg stellen, das alles ist erlaubt. Oder jedenfalls nicht verboten in Deutschland, aber in den Niederlanden. Dort, wo im Dezember die 20-jährige Noah Jansma mit dem Instagram-Account @dearcatcallers bekannt wurde. Ein Monat lang hat sie Selfies mit den Männern veröffentlicht, die sie gerade belästigt hatten. 23 Fotos aus einem Monat. Erschreckend sind die Posen der Männer, die ohne die Spur eines schlechten Gewissens feist in die Kamera grinen, als hätten sie gerade eine Heldentat vollbracht oder einen total guten Witz gemacht. Offenbar können diese Männer nicht einschätzen, dass ihr Benehmen niemals zum Erfolg führt. In Amsterdam steht auf Catcalling seit Jahresbeginn eine Strafe von 190 Euro. In Rotterdam müssen Wiederholungstäter mit bis zu 1.400 Euro Strafe oder 3 Monaten Gefängnis rechnen. In Frankreich wird das Kabinett Ende März über den Gesetzentwurf abstimmen. In England fordern einzelne Labour-Abgeordnete ein ähnliches Vorgehen. Peru hat schon ein solches Gesetz. Auch Argentinien steht kurz vor der Verabschiedung. Wer jetzt immer noch lächelt und Tugendterror sagt, dem entgegne ich. Aber ein Burka-Verbot brauchen wir. Jedenfalls, wenn es nach Julia Klöckner, unserer künftigen Agrarministerin, ginge. Im Burkini schwimmen? Nein. Dass manche deutsche Joggerin das Bedürfnis verspürt, ihren Sport in Sicherheitsshort mit Keuschheitsgürtel und Alarm auszuüben, ist ja nicht Verschleierung. Die Sicherheitshipster werden nämlich schön diskret unter der Kleidung getragen. Frau Klöckner hat zum Frauentag ordentlich ausgeteilt gegen Macho-Männer. Sie meint damit ausschließlich Zuwanderer und Flüchtlinge. Eine Studie der Cornell University ist allerdings schon 2014, also bevor die Flüchtlinge kamen, gemacht worden. In 22 Ländern wurden Frauen zu ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit befragt. Und hier die Ergebnisse für Deutschland. 85% der befragten Frauen aus Deutschland waren jünger als 17 Jahre, als sie zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sexuell belästigt wurden. Fast keine Frau gab an, im Jahr 2013 nicht durch Catcalling belästigt worden zu sein. 70% der Frauen wurden von einzelnen Männern oder Männergruppen verfolgt und fühlten sich dabei nicht sicher. 80% haben lieber einen Umweg genommen, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Und für alle, die Catcalling jetzt immer noch für ein Kavaliersdelikt halten, keine der befragten Frauen in der Studie fand die Belästigungen insgeheim schmeichelhaft.
Tugendterror und BHs für kleine Mädchen. Was sagt das über unser Land aus, dass es bei uns allen Ernstes Jogginghosen für Frauen gibt, die man kaufen kann, damit man sie nicht vom Körper reißen kann, ohne einen lauten Alarm auszulösen? Die Unternehmerin Sandra Seils hatte diese Idee zu den Safe Shorts. Schönen guten Abend, Frau Seils.
Guten Abend, Herr Bernd. Guten Abend, liebe Hörer.
Eine Jogginghose aus reißfestem Material mit einem Vorhängeschloss. Das klingt ja erstmal ein bisschen skurril, aber es hat leider einen ernsten Hintergrund. Wie kamen Sie selbst auf die Idee zu diesen Safe Shorts?
Ja, der Hintergrund ist leider wirklich sehr ernst. Und zwar bin ich im Dezember 2015 während meiner Laufrunde Opfer eines sexuellen Überfalls geworden. Und zwar haben mich drei Männer attackiert. Der eine hat mich festgehalten, der zweite hat versucht, mir die Hose runterzuziehen. Und was der dritte versuchte, möchte ich gar nicht näher drüber nachdenken, denn ich hatte großes Glück, dass ein Fußgänger mit einem Hund kam und den Hund von der Leine gelassen hat. Und die drei sind dann weggelaufen, als der Hund hinter denen her war. Ja, und dieses Ereignis habe ich zum Anlass genommen, zu sagen, so, jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich da was machen als Unternehmerin und auch mit meinen ganzen Kontakten, die ich habe. Ja, und da ist dann quasi die Geburtsstunde der Safe Shorts geworden.
Und eigentlich sollte das nur eine Sicherheitshose für Sie persönlich sein.
Ja, wirklich. Also ich wollte mit meinen Möglichkeiten einen 3D-Drucker, 3D-Scanner, einen Schutz ausdrucken, sodass ich mich untenrum schützen kann beim Laufen. Und das war so die zündende Idee. Und dann kam dann im Januar 2016 das Ereignis mit der Silvesternacht, dass das bekannt geworden ist. Und da habe ich gesagt, also wenn nicht nur für mich, sondern für alle Frauen, die sich da den Schutz geben möchten, für den entwickle ich das.
Beschreiben Sie nochmal diese Hose, wie sieht die aus ungefähr?
Das ist eigentlich eine ganz normale, wie so eine schwarze Fahrradhose sieht die aus. Da sind in der Taille und in den Leisten reiß- und schneidfeste Schnüre in einer Art Tunnel verarbeitet, die das Herunterziehen der Hose verhindern und das Eingreifen so an der Leiste. Diese Schnüre sind gekoppelt mit einem 140 Dezibel lauten Sirenenalarm, der entweder aktiviert wird, wenn man an der Hose zerrt oder wenn die Trägerin das auch selbst aktivieren möchte. Stopp, mir kommt einer zu nah. Ich ziehe den Alarm, bleib auf Abstand. Und im Schritt ist ein papierdünner, atmungsaktiver, ganz hygienischer Protektor, der das Eingreifen der Hose an dieser Stelle verhindern kann.
Hoffentlich müssen Sie nicht mehr auf Toilette, wenn Sie joggen.
Ja, also ich vergleiche das immer mit dem Kauf eines neuen Laufschuhs. Man muss ein bisschen ausprobieren, wie fest muss ich das denn schnüren. Aber ich kann sagen, wenn ich eine Minute auch nur länger benötige zum An- und Ausziehen der Hose, ist mir diese Sicherheit und der Schutz das wert.
Fühlen Sie sich jetzt sicherer, wenn Sie joggen gehen?
Definitiv. Also ich trage die Hose immer, wenn ich laufen gehe. Und ich habe beobachtet, nach dem Ereignis, dass ich doch sehr ängstlich war und hinter jeder Ecke und hinter jedem Baum jemand vermutet hatte. Und mittlerweile sind die Gedanken freier wieder.
Ja. Also es ist auch gut gegen die eigene Angst, weil Sie das mal erlebt haben.
Ja, genau. Also vielleicht ist es so vergleichbar mit einem Autounfall, wenn man sich das erste Mal wieder ins Auto setzt, danach und fährt. Aber die Erinnerungen, die kommen teilweise immer noch hoch an dieses Ereignis. Und die Safe Shots gibt mir da ein bisschen mehr Sicherheit.
Wie verkauft sich diese Hose?
Ja, ich kann leider sagen, traurig aber wahr, sie verkauft sich sehr gut. Wir haben internationale Kundinnen, die über unseren eigenen Online-Shop bestellen. Wir liefern mittlerweile in mehr als 35 Länder die Safe Shots aus. Darunter kann ich nennen USA, Kanada, Taiwan, Thailand, Asien generell und auch natürlich Nordeuropa, Spanien, Italien. Die Liste ist sehr lang. Und wir mussten auch nach kurzer Zeit die Produktionsstätte wechseln, weil die Kapazität von 1000 Stück, die produziert werden können, schnell überschritten war.
Also Sie verdienen schon Geld mit dem Angst der Frauen?
Ja, aber ich sag mal, ich sehe es ja nicht als Geld verdienen, sicher gehört das mit dazu. Aber in erster Linie habe ich das Produkt entwickelt, um Hilfe zu bieten. Und ich gehe da noch einen Schritt weiter. Ich möchte auch anderen Frauen, die nicht finanziell in der Lage sind, das ermöglichen, dass sie eine Hose bekommen und ihre Seele gerettet wird.
Ich gönne Ihnen den unternehmerischen Erfolg, aber irgendwie ist es traurig, dass es diese Hose gibt.
Ja, das finde ich auch. Also ich würde mir auch wünschen, gerade als Frau, dass man sich in der Öffentlichkeit auch in der heutigen Zeit draußen frei bewegen kann und nicht an solche Sachen denken muss. Aber wir lesen jeden Tag die Zeitung und die neuen Medien. Die Realität sieht anders aus.
Hat fast schon was von dem mittelalterlichen Keuschheitsgürtel.
Ja, der wurde leider entwickelt, um die Frauen einzusperren, wenn die Männer auf Kreuzzug gingen. Die Safe Shots hat natürlich einen anderen Hintergrund. Und wir möchten da wirklich appellieren, zu sagen, passt auf, seid vorsichtig, da draußen kann etwas passieren, seid wachsam. Wir behaupten aber nicht, dass die Safe Shots 100% den Schutz alleine gibt. Man sollte achtsam sein und am besten noch einen Selbstverteidigungskurs absolvieren, dann ist man gut vorbereitet.
Die Unternehmerin Sandra Seils über die Erfindung der Safe Shorts, vielen Dank. Diese Dame hier hätte diese Jogginghose vermutlich eher nicht gekauft, glaube ich.
Wir haben nach keinem zu fragen. Wir haben kein Mann und kein Kind. Wir haben nach keinem zu fragen, weil wir nicht verheiratet sind. Straßen keiner dran.
Irgendwie war das jetzt gerade auch ein Beitrag zur MeToo-Debatte. Marita Kölner, mir sind kölsche Mädchen, die lässt sich nirgendwo dran fummeln. Als Nationalhymne wäre das vielleicht weniger geeignet, wenn auch geschlechtergerecht formuliert. Also diese Debatte steht ja unserer Nationalhymne noch bevor. Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums hat viel Kopfschütteln ausgelöst mit dem Vorschlag, man solle doch bitteschön die deutsche Nationalhymne umtexten. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Bundespräsident weisen diese Idee entschieden zurück. In Österreich aber, da lief die Diskussion anders. Da wurde der Text tatsächlich geändert.
So klang die österreichische Nationalhymne bis 2012. Die ehemalige Familienministerin Maria Rauch-Kallert wollte aber, dass nicht nur die Söhne Österreichs in der Hymne berücksichtigt werden. Die konservative Politikerin startete 2005 eine Initiative für die Töchter.
Ich wünsche mir lediglich, dass der Satz Heimat bist du großer Söhne gegen Heimat großer Töchter Söhne geändert wird.
Das kam nicht überall in Österreich gut an. Von ihrer eigenen Partei ÖVP bekam Rauch-Kallert wenig Unterstützung. Auch in den anderen Parteien überwogen die Söhne-Fans.
Ich habe immer respektiert den Wunsch der Frauen, auch berücksichtigt zu werden, wenn die Männer schon explizit genannt werden. Es hat sich aber gezeigt, dass offensichtlich die Veränderung von zwei Wörtern in einem Text eine ganze Nation bewegen kann.
Besonders bewegt zeigte sich damals die FPÖ. Von Gender-Klamauk war bei den Rechtspopulisten die Rede. Ihr Vorsitzender Heinz-Christian Strache fragte spöttisch, wann denn die österreichische Bundesadlerin ein Handtäschchen umgehängt bekäme. Auch im Internet gab es harsche Kritik der Traditionalisten samt sexistischer Anfeindungen gegen die Initiatoren. Wenig Verständnis damals, auch auf der Straße.
Warum soll man ein altgedientes Lied ändern?
Also für mich ist es idiotisch, wenn wir in Österreich nicht andere Sorgen haben.
Auch Maria Rauch-Kallert gab zu, dass die Textpassage in der Nationalhymne nicht das dringendste Problem für die Gleichberechtigung in Österreich ist.
Aber es ist ein Signal, das die Leistungen der Frauen mit einschließt.
Maria Rauch-Kallert gelingt es schließlich, eine parteiübergreifende Basis für ihr Anliegen zu finden. Unterstützung gab es vom obersten Gerichtshof. Er entscheidet 2010, dass eine Textänderung der Nationalhymne als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen zulässig sei. Auch Sängerinnen stellten sich in den Dienst der Töchter, etwa Christina Stürmer. Sie wurde sogar von den Erben der Originaltextdichterin Paula Preradovic erfolglos verklagt, weil sie das Lied in der neuen Fassung im Fernsehen aufgeführt hatte. Mitte 2011 wird es dann amtlich. Das Parlament in Wien beschließt, dass ab dem 1. Januar 2012 die neue Hymne gilt. Söhne werden um die Töchter ergänzt und aus dem Brüderchor wird ein Jubelchor. Auch heute noch gibt es einige Österreicher, die der alten Hymne nachtrauern. Der Volksmusiksänger Andreas Gabayé etwa, der noch dem alten Text treu geblieben ist.
Ich glaube ganz schlicht und einfach, dass das ein Stückerl österreichisches Kulturgut ist, ein Stückerl historisches Kulturgut, das man in meinen Augen einfach nicht verändern hätte müssen. Das hat überhaupt nichts in meinen Augen damit zu tun, ob man da jetzt frauenfeindlich ist oder nicht.
Die rechtspopulistische FPÖ ist inzwischen Teil der österreichischen Regierung. Die Partei und auch ihr Vorsitzender haben die neue Version der Hymne seit 2012 stets abgelehnt. Parteichef Heinz-Christian Strache erklärte aber Ende Dezember, dass er künftig die Töchterversion mitsingen werde. Begründung: Er sei jetzt auf die Verfassung und die Gesetze vereidigt und würde sich auch daran halten, obwohl ihm der alte Text lieber wäre.
Serdan Govodiritscher über den Streit um die österreichische Nationalhymne. Also selbst die FPÖ singt nun die geschlechtergerechte Fassung. Sie wird sich daran gewöhnen. Und auch in Deutschland beginnt eine vergleichbare Diskussion. Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums hat vorgeschlagen, wir mögen bitte künftig nicht mehr singen brüderlich mit Herz und Hand, sondern besser couragiert mit Herz und Hand. Und statt Vaterland sollten wir besser singen Heimatland. Darüber sprechen wir nun mit der Autorin Barbara Streidel. Sie hat sich schon in vielen Artikeln mit diesem Thema befasst. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Finden Sie diese Diskussion sinnvoll?
Ich finde die sehr wichtig, dass wir über unsere Sprache nachdenken, und die Nationalhymne von Deutschland, die hat natürlich sehr viel auch mit unserer Sprache zu tun, und deswegen finde ich, ist das nicht nur ein Thema, das am Internationalen Frauentag behandelt werden sollte, sondern dass wir da eigentlich ein bisschen länger und ein bisschen genauer drüber nachdenken müssten.
Warum sollten wir den Text der deutschen Nationalhymne ändern?
Naja, also die Nationalhymne ist ja etwas, was doch durchaus sehr viel mehr mit uns zu tun hat, als dass es, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, am Geburtstag der Kanzlerin zu hören ist. Zum Beispiel einer Sohn, der ist in der 4. Klasse und der hat gerade im Musikunterricht hat er nicht nur die Europahymne, also das Freude schöner Götterfunken und so weiter, auswendig lernen müssen, sondern auch das Bayernlied und die deutsche Nationalhymne. Naja, jetzt ist er halt mein Sohn, deswegen ist ihm schon aufgefallen, brüderlich und Vaterland. Dazu muss ich hinzufügen, mein Mann ist Amerikaner und das deutsche Vaterland stimmt also bei ihm nicht. Bei ihm wäre es auf jeden Fall ein deutsches Mutterland.
Mhm. Aber er hat doch eine deutsche Muttersprache.
Das hat er natürlich schon, aber auch hier ist ja die Entwicklung schon ein bisschen weitergegangen. Wenn man im Rahmen von Deutsch als Fremdsprache und so weiter spricht, dann wird das Wort Muttersprache gar nicht mehr erwähnt, sondern da redet man von einer Erstsprache oder einer Zweitsprache.
Gucken wir nochmal den Unterschied an zu der Debatte in Österreich. Also da war das ja ein bisschen anders. In der österreichischen Hymne, da wurden die Söhne erwähnt und die Töchter vergessen. Okay, das kann man nachvollziehen, dass man das nicht toll findet. Im Deutschen ist es ja anders. Es geht um den Begriff brüderlich. Also das ist ja eigentlich ein Begriff wie solidarisch, Fraternité. Da geht es ja nicht um Schwestern, die fehlen, oder?
Naja, es gibt das Pendant des Schwesterlichen, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt, aber wenn wir trotzdem davon ausgehen, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung gar kein Bruder sein kann, sondern wenn dann eher eine Schwester sein kann, stimmt es natürlich nicht. Und wenn wir wollen, dass unsere Sprache uns irgendwie auch sichtbar macht, also uns Menschen, dann passt es nicht so recht.
Aber der Begriff brüderlich, der meint ja was anderes. Da geht es ja weniger um das Geschlecht.
Ja, das meint dieser Begriff, aber der Begriff kommt natürlich auch aus einer anderen Zeit. Und in unserer heutigen Zeit, wo wir doch alle sehr stark darauf achten, dass wir in unserer Sprache niemanden unsichtbar machen, sondern immer versuchen, alle mitzuerwähnen, ob das jetzt nur aus der Höflichkeit oder aus der Gewohnheit oder eben halt auch im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Gerechtigkeit passiert, wäre das natürlich der falsche Begriff. Die Idee, das Ganze jetzt couragiert statt brüderlich zu nennen, das war ja der Vorschlag der SPD-Politikerin. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Couragiert würde vom Singen so einigermaßen ganz gut passen, ist auch dreisilbig, aber bedeutet natürlich wieder was anderes.
Ja, es ist so ein billiger Modebegriff, couragiert. Ich meine, das könnte auch in der Werbung vorkommen, oder? Brüderlich, ja, brüderlich ist, ich finde brüderlich das schönere Wort.
Also wir sind natürlich auch dran gewöhnt, schon bevor wir anfangen konnten, so denken Sie und ich, war dieses Wort
wir sind's
ja schon
gewöhnt,
an dieser Stelle.
Ja, aber warum soll man sowas austauschen?
Naja, also wir haben ja unsere Nationalhymne schon mehrmals bearbeitet im Laufe ihrer Entstehungszeit. Also wir erinnern uns, es gab ja mal mehr als diese eine Strophe, die wir haben. Die sind dann abgeschafft worden, weil sie nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr politisch richtig gewesen sind. Insofern, wenn wir jetzt unsere Zeit hier und heute anschauen, wo es ein großes Bedürfnis danach gibt, dass Frauen sichtbar gemacht werden über Sprache, können wir da natürlich auch daran gehen. Das ist ja nicht nur so ein Pipifax-Ding, wo wir denken, ach ja, jetzt habt euch mal nicht so, ihr Frauen, ihr werdet doch überall anders auch erwähnt, sondern es hat doch auch einen großen Symbolcharakter.
Glauben Sie wirklich, die Sprache kann die Gesellschaft verändern?
Sie kann ein wahnsinnig guter Hinweis auf etwas sein. Also wenn Sie zum Beispiel denken, zu früheren Zeiten stand im Personalausweis, der Inhaber dieses Passes ist Deutscher. Und wenn Sie jetzt Ihre Kollegin, die Ihnen vielleicht gegenüber sitzt, anschauen und die würde sagen, der Inhaber meines Passes ist Deutscher, das wäre komisch, das würde Ihnen auffallen. Das ist uns aber vor 40 Jahren noch nicht aufgefallen. Es ist aber verändert worden, dieser Passes. Und somit hat sich da dann doch auch was verändert in unserem Bewusstsein. Ich bin total überzeugt davon, dass Sprache, die ja etwas sehr Lebendiges ist, dass wir Menschen, die Sprache sprechen, ja auch gestalten, dass damit auch etwas gezeigt oder eben nicht gezeigt werden kann.
Oder ist das eine Nischendebatte, dass sich nur ganz wenig Leute damit beschäftigen und an der breiten Masse der Bevölkerung geht das völlig vorbei?
Na, das geht natürlich total leicht, dass man das belächelt und runterputzt und sagt, ha, mit dem Geld, das wir ausgeben müssten, um die Nationalhymne umzuschreiben, da könnten wir jetzt Kita-Plätze bauen und das würde den Frauen ja auch gut tun. Aber auf diese Art und Weise, die ich recht polemisch finde, reden wir eigentlich aneinander vorbei. Denn mit ganz großer Sicherheit ist es allen Menschen hier in Deutschland wichtig, dass sie wahrgenommen werden. Und das passiert halt eben nun mal über Sprache.
Also Sie würden den Text ändern wollen und dann?
Ich würde vor allem in eine ernste Diskussion darüber treten. Wollen wir diesen Text ändern? Wie wollen wir diesen Text ändern? Wollen wir vielleicht einen ganz neuen Text ändern? Weil es gab ja auch mal einen anderen Teil von Deutschland, der bei der Wiedervereinigung sozusagen eingemeindet wurde in Sachen Nationalhymne. Vielleicht ist es ja an der Zeit zu sagen, okay, wir gehen das ganze Thema nochmal ganz von vorne an.
Aber ist es
wir halten vielleicht die Melodie bei, aber arbeiten an einem neuen, zeitgemäßen Text.
Aber gehört es nicht auch zu so einer nationalen Identität oder so dazu, dass man auch ganz alte Texte hat? Ich meine, sonst machen wir alle 10 Jahre eine neue Hymne.
Nur alle 10 Jahre glaube ich nicht, dass wir es machen würden, aber halt immer dann, wenn wir feststellen, das passt nicht mehr für uns.
Das war die Autorin Barbara Streidel. Vielen Dank. Hymnen und Höschen, Buntes zum Frauentag. Das war die Nationalhymne, interpretiert von Nico Päfgen, eine große Pop-Ikone der 70er Jahre. Und wir kommen zurück zur aktuellen MeToo-Debatte. Die wird eben nicht nur von links geprägt, sondern neuerdings auch von der politisch rechten Seite. Zum Beispiel durch die Gruppe 120 Dezibel. Das ist eine Anspielung auf diese Mini-Alarmanlagen, die Mann bzw. Frau in der Handtasche haben kann, um potenzielle Angreifer im Ernstfall zu erschrecken und in die Flucht zu schlagen. Im Gegensatz zu der MeToo-Debatte thematisieren diese Aktivistinnen dieser Gruppe aber ausschließlich sexuelle Gewalt von Migranten. Ist diese Kampagne 120 Dezibel also eigentlich ein Propagandainstrument der neuen Rechten? Franziska von Werner.
Mit einem Plakat stürmen die Aktivistinnen der 120-Dezibel-Kampagne auf die Bühne. Die Stimme der vergessenen Frauen ist dort zu lesen. Der Ausruf klingt zunächst angemessen für eine Podiumsdiskussion der Berlinale zum Thema sexuelle Gewalt in der Filmbranche. Das Problem? Ihre Kampagne richtet sich ausschließlich gegen sogenannte importierte Gewalt. Sie prangern also explizit Sexualübergriffe von Migranten an, nicht aber die von Deutschen. In ihrem offiziellen Video heißt es: Wegen eurer Zuwanderungspolitik stehen wir bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber. Das klingt nach rechter Propaganda. Innerhalb weniger Sekunden geht ein Raunen durch die Veranstaltung. Haut ab, Nazis raus, rufen einige. Um ihrem Auftritt Nachdruck zu verleihen, schalten die vermeintlichen Feministinnen ihren Taschenalarm ein. Die berechtigte Frage lautet hier: Wie feministisch kann eine Kampagne sein, die sich bei einem gesamtgesellschaftlichen Problem ausschließlich auf Zuwanderer bezieht? Ist das nicht eher rassistisch? Die Antwort ist nicht ganz einfach. Dem Rassismusvorwurf will die Kampagne 120 Dezibel durch Zahlen den Boden entziehen. Auf ihrer Website führen sie aus: Deutsche begehen in der absoluten Zahl zwar mehr Straftaten als Zuwanderer. Algerier wären aber etwa 21 Mal häufiger tatverdächtig bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung als Deutsche. Unter dem Titel "Durch Fakten widerlegt, warum importierte Gewalt ein Thema ist", setzen sie den gängigen Argumenten aller "die meisten Taten werden von Deutschen begangen" weitere Zahlen entgegen. Fakt ist aber auch, dass die Aktivistinnen durch ihre Kampagne ein undifferenziertes und pauschales Feindbild propagieren. Die Angst vor Gewalt gegen Frauen wird genutzt, um gegen männliche Zuwanderer, insbesondere Geflüchtete, Stimmung zu machen. Deutlich wird dies umso mehr bei einem Blick auf die Protagonisten der Bewegung. Es ist Martin Sellner, der bekannte Aktivist der rechtsextremen Identitären, der die Homepage der Kampagne anmeldet. Auch einige Frauen aus dem Werbevideo gehören zu diesem Kreis. Geteilt wurde das Video vor allem im rechten Milieu und auf AfD-nahen Seiten. Der Webauftritt der Kampagne wirkt dennoch sehr modern, fast schon hip. Twitter, Instagram und Co. werden genutzt, den Hashtag 120dB zu verbreiten. Die Aktion spricht also keineswegs die typisch konservativ-rechte Szene an, sondern versucht, eine jüngere Zielgruppe zu mobilisieren. Vor dem Hintergrund der rassistischen Schlagseite der identitären Bewegung lässt sich vermuten, dass der Sexismus hier instrumentalisiert wird. Allerdings sollte das Thema der Gewalt von Zuwanderern nicht umschifft und als Rassismus unter den Tisch gekehrt werden. Jede reale Gewalterfahrung muss im öffentlichen Diskurs thematisiert werden. Der Feminismus von rechts hat also einen Nerv getroffen.
So bekommt der neue Feminismus plötzlich einen Rechtsdrall. Das ist bisher nur eine kleine Gruppe, aber die Mechanismen dahinter, die sollte man sich mal genauer ansehen. Paula Irene Villa ist Professorin für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Uni München. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Also offensichtlich hat diese Gruppe einen Nerv getroffen. Was macht sie erfolgreich? Wie funktioniert das?
Ja, sie funktioniert darüber, dass ein tatsächliches Problem, nämlich die eigentlich alltägliche oder immer mögliche sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Sexismus, zum Thema gemacht wird in einer Art und Weise, die aber den Erfahrungen von vielen nicht entspricht und die auch den Zahlen tatsächlich und den Befunden nicht entspricht. Aber gleichwohl, wie ja auch gerade schon im Beitrag angedeutet wurde, ein reales Problem anspricht, nämlich, wie gesagt, die Möglichkeit sexualisierter Gewalt und Sexismus. Und das ist ja ein reales Problem, das auch mit Flucht oder mit Religion, mit Kultur zu tun hat, aber nicht darauf beschränkt werden kann. Und das ist ein wichtiges Thema. Darüber reden wir nicht zuletzt auch im Zuge der MeToo-Kampagne, ja nun schon seit Monaten. Das ist ein altes Thema, auch der Frauenbewegung. Insofern ja, ist das ein wichtiges Thema, das dort aufgegriffen wird, auf eine, wie ich sagen würde, aber falsche Weise.
Also es wird reduziert auf sexuelle Gewalt von Migranten, die ja nun auch vorkommt.
Die kommt vor, in der Tat. Und mit der müssen wir uns auch auseinandersetzen. Ich glaube, dass das geschieht und dass wir da insgesamt gesellschaftlich in der Polizeiarbeit, in der Forschung, in der Thematisierung auch auf einem guten Weg sind. Da geht womöglich noch mehr, aber sich damit zu beschäftigen heißt ja nicht, sich ausschließlich damit zu beschäftigen im Sinne von das Thema sexualisierte Gewalt, Sexismus, Belästigung, Übergriffe ist nur ein Problem, wenn und insofern sie von Migranten oder von geflüchteten Menschen, von Einwanderern ausgeht. Das ist ja gar nicht das eigentliche Problem oder das ist zu kurz gegriffen.
Aber vielleicht hat man diesen Aspekt des Problems bisher zu wenig betont und es so eben diesen Leuten überlassen?
Ich würde das so nicht sagen. Es ist bislang einfach ein Thema, was immer wieder angesprochen, aufgegriffen wird, was ein kompliziertes Thema ist, weil es sehr schwierig ist, genau festzumachen, was heißt es muslimisch, was heißt es eine bestimmte Kultur, wie ist es genau mit geflüchteten Menschen und so weiter. Also man muss eben genau hinschauen, um das Thema zu verstehen und auch wirklich redlich, auch sauber rechtlich auch zu arbeiten. Mein Eindruck ist, dass das geschieht und mein Eindruck ist insbesondere, dass wir, seit wir über Flucht, Migration nach Deutschland jetzt in den letzten Jahren sprechen, immer auch über dieses Thema sexualisierte Gewalt sprechen. Also das ist ja nichts, was jetzt diese Kampagne 120 Dezibel überhaupt erstmals angesprochen hätte. Das kann man ja nicht sagen.
Wie sollte man sonst noch auf dieses Phänomen reagieren, Ihrer Meinung nach?
Auf das Phänomen etwa dieser Kampagne, meinen Sie?
Ja, oder? Genau.
Ja, also ich würde es erstmal, wie ich eigentlich versuche, das mit allen zu tun, auf eine Art ernst nehmen, was ja nicht heißt, dass man sich das sofort zu eigen machen muss oder in allem richtig finden muss, aber erstmal ernst nehmen, worum geht es, was wird da artikuliert und das dann auch sich sehr genau anschauen, wie wird etwas dort besprochen, mit welchen Worten wird es angesprochen, was für Zahlen werden da präsentiert, wer präsentiert sich da. Das hat der Beitrag ja gerade auch schon getan, das fand ich sehr überzeugend. so genau hinzuschauen und doch das Thema auch ernst zu nehmen. Und das Thema, ich kann es nur wiederholen, heißt ja nicht, Migranten begehen schlimme Straftaten. Das Thema, meine ich, heißt insgesamt, es gibt sexualisierte Gewalt, es gibt Belästigungen von Frauen. Das passiert kontextspezifisch, aber das ist nichts, was sich reduzieren ließe oder nur sozusagen verorten ließe bei denen dort, die jetzt zu uns kommen.
Ist eigentlich Feminismus per Definition etwas Linkes?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde aus meiner Warte, aus der Forschung her sagen, wenn man sich das anguckt historisch und was es alles als Feminismus gab oder auch heute gibt, nein, ist das nicht zwingend ein linkes Phänomen. Es ist eigentlich auch historisch gesehen, sind vor allem die erfolgreichsten strenge Ideen, Maßnahmen, die sich Feministinnen erkämpft haben, eher die aus der bürgerlich-konservativen Mitte, insbesondere der ersten Frauenbewegung. Wenn wir jetzt dran denken an Wahlrecht, an Gleichstellung im Beruf, an rechtliche Gleichstellung, sind das keine besonders linken Formulierungen gewesen, sondern eher die aus der bürgerlichen Frauenbewegung. Und wenn man das sozusagen empirisch ernst nimmt, kann man ja durchaus auch sagen, es gibt sowas wie einen rechten Feminismus. Ob ich das jetzt politisch überzeugend finde oder andere, ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber erstmal so rekonstruiert, ist das nicht zwingend ein linkes Projekt, der Feminismus oder die Feminismen.
Böse formuliert könnte man doch sagen, wenn der Feminismus jetzt auch von rechts kommt, dann hat die Emanzipation ihr Ziel erreicht, denn dann ist sie wirklich in allen gesellschaftlichen Schichten angekommen.
Also dann hat zumindest das Thema Emanzipation tatsächlich viel mehr Kreise erreicht. Ja, das könnte man so sagen. Gleichzeitig kann man genau das Gegenteil auch dabei feststellen, würde ich sagen. Wenn es nämlich so ist, wie jetzt zum Beispiel in diesen Kampagnen, dass ein bestimmter Feminismus nur für bestimmte Menschen, den deutschen Frauen oder den hier Lebenden, gelten soll und andere werden als weniger menschlich sozusagen wahrgenommen oder man will bestimmte Errungenschaften für andere nicht haben, sondern nur für sich oder für bestimmte Gruppen, dann heißt das eigentlich eher ein Rückschritt. Dann will man den sozusagen erkämpften Gleichstellungs-, Emanzipations-, Gleichberechtigungsstand eher wieder unterlaufen und wieder zurückdrehen und ihn allenfalls für nur bestimmte Gruppen vielleicht gelten lassen. Das ist eher ein Rückschritt.
Dann hätte sich der Feminismus einmal im Kreis gedreht im Laufe der Jahrzehnte.
Ja, vielleicht kann man das so sagen.
Professor Paula Irene Willer vom Institut Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Uni München. Vielen Dank.
Mein Mann ist Perser, ein ganz Perverser. Teppichhändler, Frauen von Ascher, Fixer, Wichser, Dealer, Hascher, chauvinistisch, drogensüchtig, schreiben kann er auch nicht richtig, arbeitsscheu und schwul und schlägt mich täglich mit dem Stuhl. Jawohl. Alle meinen's, dass ich spinne und mein Trieb hätt sich verirrt. Dabei ist das Leben herrlich, wenn man so verdroschen wird. Wenn die Männer schlagen wollen, lasst sie eben schlagen. Gegen ein paar gesunde Watschen ist doch wirklich nichts zu sagen. Ma soll machen, was man will. Ma soll machen, was man will. Mein Mann ist Perser. Ein ganz Perverser, Kümmeltürke, Knoblauchfresser, in der Tasche offens Messer, dauernd geil auf deutsche Weiber, wie alle die Kameletreiber, Dreckerzahns und faul, kein Hirn und großes Maul.
Mein Mann ist Perser von Lisa Fitz. Also ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir vielleicht doch Einigkeit und Recht und Freiheit besser. Von Hymnen und Höschen, Buntes zum Weltfrauentag. Denn uns wird diese ganze Debatte zu Verbissen geführt. Ganz besonders heikel wird es, wenn ein Mann es wagt, sich einzumischen. Ein Mann wie Rainer Dachselt.
Früher in den 80ern war es an der Uni einfacher. Da kam eine Gruppe arroganter Typen und schnauzte die Lehrperson und die Studenten an. Bürgerliche Ideologen und Handlanger des Imperialismus alle miteinander. Sofort Marx lesen und dann die Verhältnisse stürzen. Das waren politische Linkssekten, die regelmäßig den Betrieb störten. Grundlage? Intellektueller Hochmut aufgrund intellektueller Mangelernährung mit marxistischen Klassikern. Sehr lästig, aber leicht zu durchschauen. Heute kommt eine gemischte Truppe auf die Bühne. Junge Frauen und Männer, unter ihnen womöglich People of Color, so nennt man in Bewegungskreisen alle, die irgendwie nicht weiß sein sollen, und trägt aus tiefer persönlicher Betroffenheit Einwände vor. so bei Alice Schwarzer an der Uni Würzburg. Die hatte statt den Mann das Ekel und die Frau die Arme allgemein ins Visier zu nehmen, die Situation von Frauen in islamischen Familien und Kulturen erwähnt. Wie kann sie nur, als weiße, privilegierte Frau, sich überhaupt äußern über Women of Color, womöglich mit Migrationserfahrung? Die Dame ist ohne Zweifel Rassistin. Totaler und niederträchtiger Quatsch war das, aber dürfen die das nicht irgendwie? Guck, die eine trägt ja selber Kopftuch und ist, naja, nicht weiß und argumentiert also aus persönlicher Erfahrung. Genau wie die Abordnung im Frankfurter Stadtparlament neulich, die den Namen der Mohrenapotheke als rassistisch bezeichnete. Einfach, weil sie das so empfinden. Oder die junge Angehörige einer amerikanischen First Nation, die mich vorwurfsvoll von einem Plakat anstarrt. Neben ihr ein Fasnachts-Indianer-Kostüm und der Text: Ich bin kein Kostüm. Du denkst, dass es harmlos ist, aber du bist nicht das Ziel. Naja, du auch nicht, Madame, würde ich antworten. Entspann dich mal. Aber andererseits, mein Gott, wenn sie das so empfindet. Stopp. Hinter dem Sozialpädagogen, der deine Sensibilität wecken will, steckt immer der ideologische Feldwebel, der dich anbrüllt, wenn du nicht spurst. Rassist, homophob, transphob, sexist. Eigentlich das gleiche wie in den 80ern, aber in color. Und der Grund? Auch intellektueller Hochmut aufgrund intellektueller Mangelernährung. Denn hinter diesen Aktionen, die öffentlich als Exzesse der politischen Korrektheit wahrgenommen werden, steckt schätzungsweise 5% persönliche Betroffenheit und 95% angelesener Hirnschwurbel. Critical Whiteness, Intersektionalismus, Postfeminismus heißen die dürren Vokabeln. Dahinter verbirgt sich eine starre Aufteilung der Welt in benachteiligte Gruppen, Frauen, Migranten, Nichtweiße, Homo- und Transsexuelle, Behinderte und privilegierte Gruppen, Männer, Weiße, Heterosexuelle. Und wie man in der schlechten alten Zeit so unschön sagte, aus der Rasse kann man nicht austreten und aus der Gruppe auch nicht. Wer als weißer Mann geboren ist, kann noch so ein armes Würstchen sein, er ist an sich von Geburt an strukturell privilegiert und hat deswegen die Fresse zu halten, wenn Frauen reden. Ähnlich geht es dem Weißen generell, wenn der Nicht-Weiße spricht, denn der oder die hat strukturell immer recht. Und wer das nicht einsieht, ist eben Rassist oder Sexist oder sowas. Auch dabei hilft die Post-Irgendwas-Theorie. Sie dehnt diese Begriffe so weit aus, dass sie auf jeden passen, der einem nicht passt. Michelle Obama einen Affen nennen oder einem schwarzen Kind bewundernd die Locken streicheln, das ist alles irgendwie Rassismus. Gewaltverbrechen gegen Frauen und breitbeinig in der U-Bahn sitzen oder Frauen unterbrechen, alles irgendwie Sexismus. Daher kommt das Gift in der MeToo-Debatte bei Einwanderung und Sexualerziehung. Überall dieser anmaßende, belehrende Ton, diese Ansage, unterwirf dich oder halt's Maul. Oder wenn du schon redest, geben wir dir den Text, der für deine Gruppe angemessen ist. Denn hier ist niemand als Mensch willkommen, sondern jeder nur als schwarzer, weißer, Frau, Mann oder am besten transidenter Autoerotiker mit Blinddarmverlusterfahrung. Ging es nicht mal um eine Gesellschaft von Freien und Gleichen, in der die Unterschiede nur noch Folklore sind? Ich weiß, als Mann darf man die Frage nicht stellen, aber ich stelle sie ja auch gar nicht als Mann, sondern als Opfer, als Uni-Opfer mit jahrelanger traumatischer Erfahrung von dogmatischer Verbohrtheit.
Wie kommt man raus aus diesen vielen engen, kleinen Kästchen? Ist das zu Ende gedacht, nicht eine philosophische Frage? Deshalb fragen wir eine Philosophin, Dr. Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Was halten Sie von dieser These? Empfinden Sie die Debatte auch so dogmatisch?
Ich empfinde die Debatte sehr dogmatisch. Man muss natürlich wirklich sehr genau differenzieren. Trotzdem, also es gibt natürlich auch, wenn man so will, berechtigte Empfindlichkeiten. Ja? Also wenn eine Frau, sagen Sie, wirklich eine Vergewaltigung erfahren hat und nachträglich traumatisiert ist und sich vielleicht auch aus diesem Grund jetzt, wir hatten ja vorhin schon einen Beitrag dazu, so eine Schutzunterwäsche anzieht, dann ist das ja erstmal auch ihr gutes Recht und man kann das vielleicht auch nachvollziehen und man sollte es auch nachvollziehen und man sollte es auch respektieren, wenn jemand für sich diese Entscheidung trifft. Ich glaube, problematisch wird es immer dann, wenn man diese persönlichen, und das muss man ja schon sagen, Extremerfahrungen, weil Vergewaltigung und Nötigung sind ja nun mal nicht die Regel, sondern immer noch die Ausnahme, wenn wir diese Extremerfahrungen quasi zu einer gesellschaftlichen Struktur erklären. Und genau dieses Problem sehe ich in der gegenwärtigen feministischen Debatte, die sich in dem Hashtag MeToo ja deutlich zeigt.
Also jede Vergewaltigung ist ein Verbrechen, das geahndet werden muss, aber sie ist nicht der Normalfall. So, und Sie werfen jetzt der Diskussion vor, dass Sie diese extreme Verbrechen zum Normalfall erklären?
Genau, also ich würde sagen, der gegenwärtige Feminismus oder die gegenwärtige Bewegung MeToo zeichnet sich eigentlich durch drei klar benennbare Mängel aus. Also einmal mangelnde Differenzierung, mangelnde Souveränität und mangelnde Selbstreflexion. Also mangelnde Differenzierung ganz einfach deshalb, weil man eben nicht diese Extremfälle zu einer Struktur erklären kann, weil man ganz klar sagen muss, dass es selbstverständlich Situationen gibt, in denen Frauen keine Chance haben, keine Möglichkeit haben zu handeln. Es gibt aber sehr viele Situationen, und das ist die größte Mehrheit aller Situationen, in denen sie selbstverständlich Handlungsoptionen haben, in denen sie sich wehren können, in denen sie potent sein können und wirklich einfach auch souverän sein können. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch in der Empfindlichkeit gegenüber Sprache, gegenüber sprachlichen Äußerungen. Selbstverständlich können sprachliche Äußerungen schwer verletzen. Ja, also wenn mich jemand auf der Straße Hure nennt oder noch schlimmere Wörter benutzt, selbstverständlich kann mich das verletzen. Aber es macht doch einen klaren Unterschied, ob ich mich angesichts von solchen konkreten Sprechakten verletzt fühle, gegen die ich mich übrigens dann auch konkret wehren kann, sehr souverän wehren kann, oder ob ich empfindlich bin gegenüber, sagen wir, einer Nationalhymne, die aus dem 18. Jahrhundert stammt und in der eben, also zu der Zeit einfach, war die soziale Realität klar eine andere. Ja, und insofern verwundert es auch nicht weiter, dass da ganz arglos das Wort Vaterland vorkommt. Also ich finde, diese Differenzierung, die müssen wir uns doch als souveräne, mündige Subjekte in einer Demokratie wechselseitig zugestehen.
Und Ihre Folgerung wäre dann, wenn man das differenziert, muss man den Text der Nationalhymne nicht ändern?
Nein, man muss es einfach einordnen können. Man muss es historisch einordnen können. Und man kann da selbstverständlich eine Distanz zu haben, eine innerliche, aber eben sich auch demgegenüber durchaus souverän insofern verhalten, dass man sagt, das ist eine bestimmte historische Zeit gewesen. Also wenn wir so anfangen, ja, dann müssen wir auch die gesamte Weltliteratur durchforsten und einzelne Wörter und Begriffe und Weiblichkeitsbilder rausschmeißen aus der Literatur, aus der Kunst. Wo kommen wir da hin? Das ist doch eine ganz, ganz klare Frage, ja. Und da bin ich dann eben auch bei diesem dritten Punkt, ja, der mangelnden Selbstreflexion. Also was ich der gegenwärtigen feministischen Debatte vorwerfe, ist, dass sie ihre eigenen blinden Flecken nicht sieht. Sie sieht nicht, inwiefern sie nicht nur tatsächlich an einer in moralischer Hinsicht, man muss es wirklich so sagen, totalitären Gesellschaft mitarbeitet, sondern inwiefern sie eben auch blindlings patriarchale Stereotype reproduziert, anstatt sie zu bekämpfen.
Moment, das müssen Sie belegen. Sie reproduziert es, statt es zu bekämpfen?
Genau, also insofern, als dass das Bild, was doch letzten Endes in diesen ganzen unterschiedlichen Debatten immer wieder heraufbeschworen wird, ist doch, die Frau ist das Opfer, der Mann ist der Täter. Die Frau ist hilflos, sie kann sich nicht wehren und sie hat ganz klar auch überhaupt gar kein eigenes benennbares Begehren, während das Begehren des Mannes omnipotent ist. Ja? Also da ist so der allmächtige Phallus. Gegen den kann sich die Frau eigentlich nur, wenn sie es überhaupt schafft, zur Wehr setzen. Das Bild ist doch das, was reproduziert wird. Und diese Verbindung von Weiblichkeit und Negativität, also einer fehlenden weiblichen Libido, die sich eigentlich immer nur gegen die männliche Aggression zur Wehr setzen kann, das ist ein ganz, ganz alter Weiblichkeitstopos, den man von Aristoteles bis Freud wunderbar beobachten kann. Und da, denke ich, muss doch der Feminismus ansetzen. Wir müssen Frauen in die Potenz bringen, in die Selbstermächtigung bringen. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch strukturelle Probleme gibt. Ja, es gibt einen Gender Pay Gap zum Beispiel. Frauen werden strukturell schlechter bezahlt. Darüber könnten wir gerne ausführlicher reden, aber das ist leider nicht so sexy, wie wenn man in großen Wochenzeitungen darüber lesen kann, wie mächtige Männer junge Frauen in Hotelzimmern überfallen. Das ist natürlich viel interessanter und befriedigt das voyeuristische Interesse viel mehr.
Also Sie wollen nicht, dass die Frau immer nur als Opfer dargestellt wird. Wie reagiert denn die feministische Szene auf diese These?
Natürlich empfindlich, aber es gibt auch viel Zuspruch. Ich glaube, man muss sich auch da tatsächlich freimachen von Empfindlichkeit. Also ich bin tatsächlich der Ansicht, dass Frauen sich in dieser ganzen Debatte extrem selbst viktimisieren, sich wirklich quasi infantilisieren, zu Kindern machen. Und ich sehe darin eine ganz, ganz große Gefahr. Es ist ja auch symptomatisch für die gegenwärtige Debatte, dass wir sehr oft sehr viele Fälle aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren heranziehen und auch, dass die Hauptprotagonisten, wenn man es mal so neutral sagen will, der Debatte, also die männlichen Protagonisten, allesamt extrem alt sind. Ja, so ein Rainer Brüderle, Harvey Weinstein, auch wenn man ihn jetzt mal überhaupt nennen will, wenn er denn schuldig sein sollte, Dieter Wedel, Das sind alles, es ist eine Generation von Männern, die, Entschuldigung, früher oder später aussterben wird. Und ich finde, was doch der feministische Diskurs völlig außer Acht lässt, ist, dass sich die Gesellschaft auch wandelt, dass sie sich verändert. Damit will ich nicht sagen, dass alles gut ist, ja, aber indem man da wirklich ein gesellschaftliches Bild heraufbeschwört, was so nicht der Realität entspricht, macht man sich kleiner, als man ist.
Wir müssen ja gar nicht bei den Männern bleiben. Wenn zum Beispiel Alice Schwarzer von Feministinnen als Rassistin beschimpft wird, weil sie Probleme mit muslimischen Männern anspricht, welche Haltung steckt dahinter?
Das ist natürlich auch schwierig, ja. Also es ist in der Tat so, dass man, finde ich, extrem aufpassen muss, dass der Feminismus gegenwärtig nicht von rassistischen Impulsen durchsetzt wird. Ja, also auch die neue Rechte versucht sich tatsächlich den Feminismus gewissermaßen unter den Nagel zu reißen und das ist extrem gefährlich. Gleichzeitig muss man selbstverständlich kulturelle Unterschiede benennen dürfen. Ja, man muss selbstverständlich benennen dürfen, dass in einer islamischen Kultur ein anderes Frauenbild vorherrscht als in unserer Kultur. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, diese Unterschiede nicht mehr benennen zu dürfen, klar benennen zu dürfen, dann haben wir tatsächlich ein Problem.
Was wäre Ihr Wunsch zum Weltfrauentag? Welche Form der Debatte würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass Frauen wirklich stärker noch in die Selbstreflexion kommen, dass sie stärker wirklich auch über ihre eigene weibliche Position in diesem ganzen Spiel nachdenken, dass sie wirklich an den Kern der Misogynie, also der Abwertung des Weiblichen herankommen, nämlich der meines Erachtens ganz klar darin besteht, dass es kulturhistorisch gesehen eine Abwertung, eine Negierung gar der weiblichen Sexualität gibt, eine Negierung gibt, der weiblichen Libido gibt. Und da müssen wir, glaube ich, ansetzen, dass wir wirklich die Frauen in die Potenz bringen, dass wir gerade auch unsere Töchter und die nachfolgende Generation in die Selbstermächtigung bringen und ihnen klar sagen, ihr habt Handlungsoptionen und ihr habt eine, ja, auch eine sexuelle Potenz.
Werden wir irgendwann den Weltfrauentag einfach entspannt feiern können, weil wir uns über die vielen Erfolge der letzten Jahrzehnte freuen können, die es ja nun wirklich gab? Oder werden sich diese ganzen Randgruppen immer weiter zerfleischen?
Ich hoffe, dass sie es nicht tun werden. Ich glaube, dass tatsächlich sozusagen ein Ende des Kampfes, wenn man so will, erstmal nicht abzusehen ist. Es gibt eine Spannung, es gibt eine Dynamik auch zwischen den Geschlechtern, die auch gar nicht so schlecht ist. Ja, also dass es da nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern sich tatsächlich auch in den Konflikten Problemlösungen immer wieder zeigen. Das hält die ganze Geschichte ja auch lebendig. Ob wir das irgendwann mal ganz entspannt angehen können, das weiß ich nicht. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen langweilig.
Das war Svenja Flaßpöhler, die Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Vielen Dank. Von Hymnen und Höschen lassen wir den Weltfrauentag geruhsam ausklingen. Vielleicht können wir diesen Tag ja eines Tages tatsächlich ganz entspannt feiern für all das, was schon erreicht wurde. Mein Name ist Uwe Bernd. Bis morgen, wenn Sie mögen.